Guten Morgen. Ich habe euch ganz herzliche Grüße mitgebracht von gestern Abend aus Rinteln. Ich glaube, irgendjemand von euch war da mal eine längere Zeit, ne? Genau, also ganz herzliche Grüße. Hallo. Und ganz herzliche Grüße. Ich finde das immer schön, dass wir so kreuz und quer durch halb Deutschland miteinander verbunden sind, dass wir als EG zusammenhalten. Es wird auch im Anschluss an diesen Gottesdienst nochmal die Möglichkeit geben, ein gemeinsames Projekt der EG anzuschauen. Da seid ihr ganz herzlich zu eingeladen. Dazu sagen wir aber dann später noch etwas. Und ich soll auch herzliche Grüße von meiner Frau bestellen und unserer Tochter Ann-Sophie. Also meine Frau Gabi und unsere Tochter Ann-Sophie waren auch neulich bei diesem tollen Projekt in Simmern dabei und meine Frau sagte, das war wie eine Freizeit. Also hat sich auch sehr gefreut, euch da zu begegnen oder einigen von euch und auch anderen, die hier aus der Gegend kamen. Advent. Ja, ich fand habe das Bild vor einiger Zeit aufgenommen, irgendwo, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das war, ob das in Frankfurt war oder wo, da gab es so ein großes Plakat und da stand Adventure. Und ich dachte, das ist ja eine witzige Kombi, Advent und dann Adventure, also das Abenteuer. Und ich dachte, das Abenteuer Advent, das hat eine Frau besonders erlebt, von der Winfried gepredigt hat. Ich hoffe, dass das gelungen ist, du warst ja neulich krank, aber ich denke, die ist noch gelungen, und zwar über Maria. Eine junge Frau, die wirklich ein Abenteuer erlebt hat, das sie ziemlich aus den Schuhen gehauen hat. Und ich muss sagen, es gibt kaum eine Frau in der Bibel, die ich so bewundere wie dieses Mädel. Wahrscheinlich eher ein Teenager als eine junge Frau. Und sie wird von Gott angesprochen mit: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Das ist der Hammer. Also unsere 16-Jährige würde so einen Engel mit so einer Botschaft begegnen, dass ich weiß gar nicht, wie die reagieren würde. Und damit wird sich ja diese unglaublich große Ankündigung aus Sacharja 9 erfüllen, dass der König kommt. Eine gewaltige Ankündigung für ein junges Mädel. Und sie fragt auch, wie soll das sein? Aber nur wie, nicht ob. Hier ist das sonnenklar, ein bisschen anders als der Zacharias. Wer die Geschichte kennt, steht auch in Lukas 1, der Zacharias, der große alte Priester, der so viel Erfahrung mit Gott hat und so ein großer, geschulter Mann ist, der sagt, wie soll das gehen? Im Sinne von, das geht doch nicht. Und die Maria, die fragt nur, wie soll das gehen? Weil, wenn ich mir vorstelle, wie das geht, ist es eigentlich nicht okay. Und zwar vor deinen Geboten. Wie reagiert sie auf diese Nachricht, die ihr ganzes Leben umwirft? Natürlich weiß sie nicht, wie viel Bedeutung das hat. Das kann sie nicht erfassen. Aber ein bisschen davon kann sie ahnen. Und wie ist das? Sie würde ein uneheliches Kind erwarten. Was würden die Leute sagen? Was würde Josef, ihr Verlobter, sagen? Na, so ein Kleiner, der kann alles durcheinander bringen. Und da schauen wir am besten in den Text. Lukas 1, Vers 46, da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt, die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Das ist der Hammer, dass dieses junge Mädel so ein Gebet spricht. Und ich erkenne da mal zwei Dinge. Erst einmal, die muss sich echt gut ausgekannt haben in der Bibel, weil da ist ganz, ganz viel Zitat aus dem Alten Testament drin. Und die muss vom Heiligen Geist erfüllt sein. Was sie alles sagt und was sie alles gar nicht wissen kann, das kommt vom Geist Gottes. Aber das Dritte, was mich total begeistert, ist, wie reagiert sie auf diese große Herausforderung ihres Lebens? Und darum soll es mir heute Morgen gehen. Sie reagiert auf diesen Anspruch Gottes und auch diese Zumutung Gottes mit Lobpreis, mit Lob, mit Anbetung Gottes. Und das finde ich sehr beispielhaft. Das ist etwas, was mich echt bewegt. Ich will mal drei Dinge sagen, die sie Gott als Lob sagt. Das erste: Ich lobe Gott, er ist gnädig. Ich lobe Gott, er ist gnädig. Ich finde das schon außergewöhnlich, dass ihr das so bewusst ist, dass es vor allen Dingen eine Gnade ist. Da sagte Maria: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Sie lobt und preist Gott, weil sie erkennt, mein Leben ist durch diesen Anspruch Gottes doch eigentlich geadelt. Eigentlich ist das doch etwas Schönes, etwas Großes, etwas Wunderbares, dass Gott einen Anspruch auf mein Leben hat, dass er was mit mir machen will. Sie sagt nicht gleich: Ach, das ist so umständlich, ach, das ist so schwierig, ach, das geht doch gar nicht, wie soll das denn, meine Pläne sind ganz andere, sondern sie sagt zuallererst: Ich juble von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, und es ist mir eigentlich eine Ehre, dass ich das machen darf. Ich würde mir das für mich auch immer wieder wünschen. Ich merke, dass meine Motive, auch Gott zu dienen, da sehr gemischt sind. Manches tue ich, weil ich das eben schon immer tue und weil das so ganz normal ist und irgendwie auch zu meinem Beruf natürlich dazu gehört. Manches tue ich, weil andere Leute das irgendwie gut finden, dass ich das tue, und manche, dann denke ich auch, naja, vielleicht finden die auch gut, dass ich das mache, also wenn man ganz ehrlich ist. Also es gibt ganz verschiedene Motive. Natürlich gehört auch dazu, ich möchte Gott dienen, ich möchte ihn mit meinem Leben ehren, klar. Aber wo ist das von ganzem Herzen in mir, dass ich sage, ich juble darüber, dass Gott mir etwas zumutet? Weil ich sehe, dass Gott gnädig ist. Es ist doch der Hammer, dass dieser große Gott zu uns heruntergekommen ist, dass er überhaupt etwas mit uns zu tun haben will. Ich kann das eigentlich gar nicht verstehen. Also ich hätte Engel genommen dafür. Weil die Engel machen das doch super. Die Engel kommen, auch einigermaßen beeindruckend dann zu Leuten hinzugehen, und wenn die dann so auftreten, und die geben keine Widerworte, die haben keine Zweifel, die dienen Gott von ganzem Herzen. Und wir Menschen? Mit Zittern und Zagen und Schwierigkeiten und mit all unseren Schwächen. Aber Gott will das. Er will mit uns das tun. Weil von Mensch zu Mensch ist es möglich. Ein Engel kann beeindrucken, aber ein Engel kann auch letzten Endes ein Menschenherz nicht verändern. Nicht einmal Gott kann das tun. Er möchte, dass wir das tun. Und das ist eine Ehre für uns. Maria weiß, die Voraussetzung, Gott zu dienen, ist nicht, dass ich mich würdig fühle, ihm zu dienen. Dass ich denke, jetzt ist mein Leben so weit in Ordnung, so sündlos und so klasse und jetzt habe ich das alles gelernt und so und jetzt kann ich langsam anfangen, Gott zu dienen. Sondern er sagt, ich bin doch echt ein ganz kleines Licht. Es ist doch Gnade Gottes, dass er überhaupt was mit uns anfangen will. Ich brauche doch Gott als Retter. Also um Gott als Retter, als Erlöser kennenzulernen, muss ich ja erstmal erkennen, dass ich überhaupt verloren bin. Also ich darf und muss erkennen, ich kann es doch nicht. Es ist mir doch gar nicht möglich. Ich bin doch, Luther hat mal gesagt, meine täglich beweinten Sünden. Ich bin so verstrickt in all das. Ich brauche Gott. Ich bin ja schwach. Ich bin es nicht würdig. Aber Gott würdigt mich, indem er mich rettet. Wenn ich Gott dienen will, muss ich immer zuerst mir dienen lassen von ihm. Wenn du Mitarbeiter in der Gemeinde bist und lässt dir nicht von Gott dienen, dann kannst du kein Mitarbeiter in der Gemeinde sein. Wenn du nicht dir deine Sünden vergeben lässt, dann brauchst du nicht anderen Leuten zu sagen, dass das möglich ist. Wenn du nicht immer wieder zu Jesus kommst, an ihm andockst, brauchst du nicht anderen Kindern zu erzählen oder Leuten in der Gemeinde zu erzählen, dass die das bitte machen sollen. Aber du hast doch die Chance dazu. Du darfst doch den ersten Segen bekommen. Mein Geist jubelt. Mein Geist fängt an zu jubeln. Und da merkt man, das ist jetzt nicht nur eine Aktion, sondern es ist eigentlich eine Haltung. Von ganz tief innen. Ich juble, ich freue mich darüber. Ich möchte mich auch mit dem beschäftigen, was gut ist. Lob und Anbetung sollen nicht nur ab und an mal punktuell ausgedrückt werden. Ich finde es ja grundsätzlich schon gut, dass wir auch in der Musik in den letzten Jahren in den Gottesdiensten etwas stärker die Anbetung und den Lobpreis in den Mittelpunkt gerückt haben. Manchmal könnte man das dann auch ergänzen durch andere Lieder, die auch noch ihren Platz haben, aber ich finde es gut, dass in der Anbetung die Anbetung immer wieder in den Gottesdiensten ihren Platz hat. Aber es kann doch nicht nur im Gottesdienst seinen Platz haben. Anbetung soll in meinem Alltag ihren Platz finden. Viel kleiner und vielleicht nicht so musikalisch, bin nicht so musikalisch wie andere Leute, aber dass ich Gott einfach sage, ich möchte über dich nachdenken und wenn ich über dich nachdenke, wenn ich von dir lese, dann kann ich anfangen zu jubeln. Du bist echt groß. Und ich bin echt klein und das ist ja der Hammer, dass du dann zu mir kommst. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. In der damaligen Zeit war das eigentlich noch eindeutiger, dass das unbedeutend war. Da wurden Frauen und Kinder eigentlich überhaupt nicht geachtet. Da ging es nur um Männer. Aber umso klarer wird hier, Gott schaut Frauen und Kinder und Männer alle gleich an. Er sieht sie als geliebte Menschen, die er erlöst. Und dann heißt es, ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Also die Maria ist ein großes Vorbild darin, dass sie klein von sich denkt. Es gibt ja durchaus auch Leute, die Maria sehr, sehr hoch erheben. Also gerade im katholischen Bereich wird Maria sehr hoch erhoben. Aber da wird sie herausgestellt als eine ganz Große, die Großes getan hat. Was sagt Maria? Sie sagt, ich bin deswegen groß, weil Gott Großes an mir getan hat. Gott hat Großes, Mächtiges an mir getan. Das Entscheidende bin ja nicht ich. Das Entscheidende ist eigentlich Gottes Werk. Also ich lobe Gott, weil er an mir gehandelt hat und weil er gnädig ist. Aber ich finde es auch wichtig, dass hier, und es wird deutlich, hier ist Lobpreis und Hingabe zusammen. Lobpreis und Hingabe. Also Gott anzubeten, ohne bereit zu sein, ihm zu dienen, das ist Geschwätz. Ich kann natürlich schöne Worte machen darüber, dass Gott groß ist und herrlich ist und ich kann tolle Lieder singen über ihn und so, aber meine Hände bleiben in meinem Schoß und ich mache, was ich will. Das ist doch nicht ehrlich, das ist doch nur Gerede. Oder ich kann voll für ihn mich einsetzen, Hingabe ohne Lobpreis, das ist Abrackern. Das ist einfach Aktionismus. ich darf diesem herrlichen Gott dienen. Ich darf das miteinander, im Lobpreis schaue ich Gott an, ich bekomme ihn und die Herrlichkeit Gottes in den Blick. Es ist eine Freude und eine Gnade, ihm zu dienen. Ich lobe Gott, er handelt. Er handelt. Also nicht zuerst ich handle, sondern er handelt. Und da fährt Maria fort mit ihrem Lob. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt, die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Es ist interessant, dass die Maria hier nicht nur die Gabe Gottes in Augenschein nimmt, also was er mir gegeben hat, sondern sie nimmt im Lobpreis den Geber in den Blick. Ich glaube, dass es für uns manchmal schon ein Fortschritt ist, wenn wir überhaupt die Gabe mal sehen, wenn wir mal dankbar werden. Eigentlich ist es der Schlüssel zum Glück, dankbar zu sein. Wenn ich mir bewusst mache, was Gott mir alles schenkt und nicht nur, was ich alles von ihm noch zu erbitten hätte und zu erwarten hätte und womit ich unzufrieden bin, sondern was mir Gott alles geschenkt hat. Das ist ein großes, was ich erkennen kann. Aber von der Gabe muss ich dann schauen zum Geber, weil wenn die Gabe schon so groß ist und so herrlich ist, wie wird dann erst der Geber sein? Er muss doch groß und mächtig sein, dass er das alles kann. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Das, was die Maria hier anschaut, und da ist, wie gesagt, einiges Altes Testament dabei. Man kann auch da mal schauen, 1. Samuel, wie die Hanna da betet. Und da denkt man auch, dass so eine kleine Frau, so eine einfache Frau, solche großen Dinge betet. Das muss der Heilige Geist ihr eingegeben haben. Das ist der Wahnsinn. Und sie schaut in die Vergangenheit. Sie schaut in die Zukunft und sie schaut auf sich jetzt und sie sagt, von Generation zu Generation ist Gott doch der Gleiche. Der Gott, der früher gehandelt hat, in der Bibel gehandelt hat oder auch bei unseren Vorvätern hier in der Gemeinde gehandelt hat oder der in meinem Leben im letzten Jahr gehandelt hat, das ist doch der Gleiche, auf den ich mich für die Zukunft verlassen kann. Das gibt mir doch jede Menge Mut. Und wie groß ist Gott? Ich darf ihn loben. Sie sagt, dass er ein Kind zu uns geschickt hat. Das ist fast nicht glaubbar. Da stehen die ganzen Mächtigen, die Leute, die auf dem Thron sitzen, und die hat er vom Thron geschubst und die wird er vom Thron schubsen. Das gibt mir ehrlich gesagt viel Hoffnung für unsere jetzige Welt, wo ich denke, die ganzen Mächtigen, die teilweise auch viele Dinge wirklich schlimm tun, niemand von denen wird ewig auf seinem Thron sitzen. Der eine, der ewig sitzt, ist Gott. Das gibt mir viel Hoffnung. Jesus kommt mitten in diese chaotische Welt. Wenn wir denken, ist heute momentan krisenhaft, ja, damals war es auch krisenhaft. So viel Ungerechtigkeit und Leid herrschten. Besatzungssituation, Kriegssituation, Teuerung, Hungersnöte, all das. Gott will den Stolz und die Herrschaft von uns Menschen nicht einfach hinnehmen, sondern er wird etwas dagegen setzen. Und Jesus ist interessanterweise aber nicht zu den Mächtigen und den Reichen gekommen, obwohl er der Mächtigste und der Reichste ist. Er hätte ja als König von Israel in einem Samtbett im Palast ankommen sollen, aber Gott wählt ein junges Mädchen. Königliches Geblüt, naja, so ein bisschen, so die letzten Reste sind noch übrig. Ja, gehört schon zu David, aber ein junges Mädchen. Und er wird sich in einen Futtertrog legen, wie wir aus der Weihnachtsgeschichte wissen. In einem stinkenden Stall. Die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Jesus sagt an vielen Stellen, dass unser Reichtum so ziemlich das größte Problem ist, um zu ihm zu kommen. Wenn wir glauben, dass wir reich sind, oder wenn wir uns danach ausstrecken, dass wir reich werden, ist das so ziemlich das größte Problem, um uns wirklich auf Gott zu konzentrieren. Weil Reichtum ist unsere eigene Stärke, unsere eigene Fähigkeit. Und zu Gott zu kommen, setzt voraus, dass ich erkenne, er ist doch derjenige, der alles hat. Ich gehöre doch zu ihm. Der Reiche hat volle Hände, aber er kann es sich nicht füllen lassen. Die Armen, die bekommen die Hände gefüllt. Erst dann, wenn ich meine Fäuste öffne, werde ich doch offen dafür, dass Gott mir etwas hineinlegt. Gott kümmert sich um die Schwachen. Gott ändert etwas an der Ungerechtigkeit der Welt. Er nimmt es nicht einfach hin. Er nimmt Verantwortung, übernimmt Verantwortung für die Schwachen. Übrigens dann natürlich, und das sieht man dann an diesem Sohn, den Maria bekommt, indem er seine Jünger losschickt, um ihnen zu helfen. Wir sind die Nachfolger von Jesus und wir sollen etwas dagegen tun. Wir sollen in seinem Auftrag Ausgleich schaffen für die Armen und die Schwachen. Aber wie wunderbar, dass er jetzt selbst arm und schwach wurde, damit er uns auch verstehen kann, damit er uns nahe sein kann. Wenn man in ein Armenviertel fährt mit einem Rolls-Royce, versteht einen niemand. Aber wenn man selbst arm ist, wenn man selbst schwach ist, dann kann man von Armen zu Armen etwas weitergeben. Ich lobe Gott, weil er handelt, er etwas tut. Es gibt ein Gedicht oder so einen Text, der sagt, Gott hat keine Hände als nur deine Hände. Gott hat keine Augen als nur deine Augen. Ich weiß, damit ist etwas Gutes gemeint, aber es ist ehrlich gesagt Quatsch. Gott sei Dank ist Gott nicht nur auf meine Hände und meine Augen und meine Motivation angewiesen. Er tut an manchen Stellen auch etwas ohne mich. Sonst sähe es in dieser Welt ehrlich gesagt sehr schlecht aus, wenn er nur das machen würde, was wir machen würden. Aber er möchte gerne unsere Hände füllen, dass wir etwas weitergeben können. Er möchte gerne uns nutzen. Wenn ich Gott anbete und sein Handeln sehe, mich an dem freue, dann kann ich doch gar nicht anders, als selbst auch tätig zu werden. Und trotzdem weiß ich, ich bin's ja nicht. Im Philipperbrief heißt es einmal, Gott wirkt ja sogar die Motivation in mir. Und dann das Handeln. Also selbst wenn ich auf die Idee komme, jemandem zu helfen, kommt es ja eigentlich von Gott her. Ein drittes, wofür Maria begeistert ist, Gott lobt, Gott anbetet, ist, er ist treu. Ich lobe Gott, er ist treu. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Maria spricht von dem riesigen Abenteuer, das Gott tut. Die weit gespannte Zeit, die Gott im Griff hat. Abraham, über 2000 Jahre vor Christi Geburt, also ungefähr genauso weit von Jesus entfernt, wie Jesus von uns zeitlich entfernt ist. Da gab es eine Zusage und die wird in Jesus erfüllt und die gilt auch heute noch. Schon davor gab es Zusagen, auch danach gab es Zusagen und die erfüllt Gott nach und nach. Absolut zuverlässig. es gibt keine einzige Verheißung Gottes, die er nicht erfüllen wird. Es lohnt sich wirklich, in diesem Buch nachzulesen, was noch alles kommen wird, was er noch alles tun wird. Wir können uns darauf freuen. Seine Zuverlässigkeit hängt übrigens nicht wieder mal an unserer Zuverlässigkeit. Wenn wir nicht treu sind, ist Gott doch treu. In 5. Mose 7, Vers 6 heißt es, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Man denkt, wow, das muss ein Riesenvolk sein. Tolles Volk, wenn Gott sowas sagt, du bist das auserwählte Volk. Und da heißt es, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle anderen Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Du bist ganz klein, aber ich habe dich lieb. Du bist ein kleines Volk, aber ich habe dich lieb und ich habe dich auserwählt. Und weil du geliebt bist, bist du ein besonderes Volk. Und weil ich dir das zugesagt habe, weil ich einen Eid geschworen habe, also Gott müsste ja keine Eide schwören. Wieso muss sich Gott auf irgendwas festlegen? Er ist ja völlig souverän. Aber er sagt, das mache ich. Und dann hält er sich dran. In der Weihnachtsgeschichte findet das eine Fortsetzung. Micha 5, Vers 1. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Gott hätte es ja anders machen können. Er hätte es ja von vornherein den Micha sagen lassen können, du kommst aus Jerusalem, der großen Stadt. Oder du kommst aus Rom, der noch größeren Stadt. Oder was weiß ich, aus was für einer Stadt. Aber er sagt, du kommst aus Bethlehem Ephrata. Ich bin treu in ganz kleinen. Jesus ist bewusst aus so einer kleinen Stadt gekommen, zu den kleinen Leuten. Gottes Handeln fängt nicht mit mir an. Gottes Handeln hat vor Tausenden von Jahren angefangen. Und ich bin Teil dieser großen Geschichte, die er fortführt. Und der am Ende zur Vollendung führen wird. Es gibt einen alten Spruch, der heißt, Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen trefflich fein. Also Gottes Mühlen mahlen langsam. Er hat ganz andere Zeitvorstellungen als wir. Wir schauen auf Wochen, Monate, vielleicht Jahre und das ist dann schon ziemlich viel. Jahrzehnte sind für uns unendlich lang. Ich hatte neulich Geburtstag. 5 Jahrzehnte. Es ist unvorstellbar lang. Gott denkt in Jahrhunderten, in Jahrtausenden. Und trotzdem ganz präzise auf den Punkt. Und das gibt mir in meinem Leben eine große Stabilität und Sicherheit. Eine große Gelassenheit. Gott ist treu. Seine Treue hängt nicht an meiner Treue. Sondern meine Treue darf ich an seine Treue hängen. Vielleicht hilft uns das ein bisschen, im Advent Gott zu anbeten, ihn neu in den Blick zu nehmen, neu uns bewusst zu machen, wie groß er doch ist, dass er uns in dieses große Advent mit hineingenommen hat, in dieses Adventure, in dieses Abenteuer auch unseres Lebens, dass wir einen ganz kleinen Part darin spielen können. Und dass wir nicht anfangen zu klagen und zu jammern über die Dinge, die dann schwierig werden, sondern dass wir vielleicht wie die Maria Gott anbeten. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ist ein Spruch, stimmt aber. Es hilft uns. Und dass ich mir Gott anschaue, der so gnädig ist und der handelt. Selbst wo ich gar nichts gesagt habe, dass er machen soll, macht er es trotzdem. Und einen Gott, der absolut treu und zuverlässig ist, an dem ich mein Leben gerade in diesem ganzen Durcheinander und der Unruhe meiner Lebenssituation oder auch unserer Zeiten festmachen kann. Gott ist treu. Psalm 136 heißt es, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Ich bete mit uns. Gott, ich will dich anbeten. Ich anbete dich für deine Größe und Allmacht und Herrlichkeit. An der Schöpfung, an der Geschichte können wir das erkennen, wie unglaublich groß du bist, dass du alles durchsetzt, dass du alles kannst. Ich lobe dich für deine Schönheit, für die Herrlichkeit, die wir sehen können, die wir wahrnehmen können. Aber ich lobe dich vor allen Dingen auch dafür, dass du zu uns gekommen bist. Es ist unfassbar, dass du mein kleines Leben bewohnst, dass du in mein kleines Leben hineingekommen bist. Und das von jedem Einzelnen hier, dass du das tun möchtest. Sei gelobt und gepriesen, du Herrlicher, der zu uns kommt. Amen.